Und so begrüßte Shinichi Yamamoto den Morgen des 12. Oktober 1960 im kanadischen Toronto. Es war der 681. Jahrestag, seit Nichiren Daishonin den Daigo-Honson für die ganze Menschheit eingeschrieben hatte. Er war tief bewegt, diesen Tag während seiner allerersten Reise nach Nordamerika auf kanadischem Boden feiern zu können. Eine Reise, die von seiner Entschlossenheit inspiriert war, in exakter Übereinstimmung mit der Aufforderung des wahren Buddha, das Gesetz auf der gesamten Welt zu verbreiten. Trotz Shinichis angeschlagener Gesundheit strömte sein Herz über vor Tatendrang für Kosenrufu. An jenem Tag suchte die Gruppe von Nagayasu Masaki gefahren verschiedene Orte in Toronto auf, um Baumaterial für die große Empfangshalle zu prüfen. Danach besuchten sie die Niagarafälle. Sie befinden sich auf halber Strecke des Niagara-Flusses, der den Erie und den Ontariosee miteinander verbindet. Als Shinichi und seine Begleiter aus dem Auto stiegen, machte sie das donnernde, fast erschütternde Tosen des gigantischen Wasserfalls sprachlos, der sich vor ihnen aufbaute. Seine Wassermassen stürzten hinab und peitschten große Wellen von Sprühnebel auf. Die Niagarafälle sind zweigeteilt durch Goat Island, eine kleine Insel in der Mitte des Niagara-Flusses. Die Kämme der Wasserfälle zu beiden Seiten sind mehrere hundert Meter breit und der Anblick des Wassers, das rund 50 Meter tief hinabstürzt, ist wirklich imposant. Shinichi war hingerissen von dem atemberaubenden Panorama dieses Naturwunders. Er setzte sich auf die steinerne Brüstung am Rande des Felsens. Von dort konnte man den Fluss überblicken. Die Wasserfälle hoben sich in unberührter Schönheit gegen den klaren blauen Himmel und den in der Ferne liegenden, in bunte Herbstfarben gehüllten Wald ab. Ihr Wasser donnerte mit kraftvoller Wucht hinunter. Der Sprühnebel des aufschlagenden Wassers tanzte in der Luft und schuf einen leuchtenden Regenbogen. Für Shinichi war der gewaltige und unaufhörliche Fluss des Wassers irgendwie ein Symbol für das Voranschreiten der Kosenrufu-Bewegung, während der schimmernde Regenbogen, der dadurch entstand, grenzenlose Hoffnung verkörperte. Bei diesem majestätischen Anblick sprach er mit tiefem Gefühl zu Eisuke Akizuki, der neben ihm stand: „Der Regenbogen über diesem Wasserfall würde augenblicklich verschwinden, wenn der Wasserfluss versiegte." Ähnlich verhält es sich mit dem Regenbogen der Hoffnung in unserem Leben, der nur dann leuchtet, wenn wir uns voller Energie auf Kosenrufu zubewegen. Menschen, die niemals die Hoffnung verlieren, besitzen die Stärke, sich von keiner Schwierigkeit besiegen zu lassen. Sobald ein Mensch jedoch die Hoffnung verliert, verdunkelt sich sein Leben. Verzweiflung ist geistiger Tod. Die Jugend muss mit beständiger, nicht nachlassender Hoffnung leben. Ich möchte einen Regenbogen der Hoffnung im Herzen aller jungen Menschen erschaffen. Der Leiter der Jugendabteilung Akizuki spürte in Shinichis Worten das grenzenlose Mitgefühl und die glühenden Erwartungen an die Jugend. Er schätzte sich und alle anderen Mitglieder der Jugendabteilung glücklich, zusammen mit einem solchen Leiter ihren Glauben ausüben zu können. Als die Gruppe zum Hotel zurückkehrte, war es bereits dunkel. Shinichi ging zur Rezeption, holte sich den Zimmerschlüssel und setzte sich auf ein Sofa im Foyer. Unbeabsichtigt ergriff er eine neben ihm liegende Lokalzeitung, und was er sah, ließ ihn erstarren. „Das ist doch Asanuma, der Vorsitzende der Sozialistischen Partei!" In der Zeitung war ein Foto von Enejiro Asanuma abgedruckt, auf dem er von einem Jugendlichen angegriffen wurde, der ein Messer in der Hand hielt und eine weite Jacke über der Schuluniform trug. Das Foto hatte Asanuma genau in dem Blick festgehalten, als er mit verrutschter Brille im Begriff war, zusammenzubrechen. Nagayasu Masaki übersetzte für Shinichi rasch den Artikel zum Foto. Hier steht, dass Asanuma, Vorsitzender der Sozialistischen Partei Japans, am 12. Oktober kurz nach 15 Uhr Ortszeit von einem 17-jährigen rechtsgerichteten Jugendlichen, der als Otoya Yamaguchi identifiziert wurde, mit einem Kurzschwert erstochen wurde. Zum Zeitpunkt des Attentats hielt Asanuma bei einer Wahlkampfveranstaltung mit drei rivalisierenden Parteivorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei, der Sozialistischen Partei und der Demokratisch-Sozialistischen Partei in der Stadthalle von Hibaya, Tokio, eine Rede. Die anderen Leiter aus Japan starrten entsetzt auf das Zeitungsfoto. „Wie schrecklich“, sagte Shinichi. Er chantete drei Daimoku in seinem Herzen und betete für die Ruhe des toten Politikers. Er hatte Asanuma zwar nicht persönlich gekannt, und ihre Philosophien und Überzeugungen waren natürlich verschieden, doch das Eintreten des verstorbenen Politikers für die einfachen Menschen und die Energie, mit der er handelte, hatten bei Shinichi Sympathie erweckt. Obwohl Inijiro Asanuma als Generalsekretär und später als Vorsitzender in der Partei Spitzenämter innegehabt hatte, hatte er seine bescheidene Wohnung in Shirakawa-cho in Fukagawa in Tokio behalten und sehr einfach und genügsam gelebt. Voller Energie war er in ganz Japan umhergereist, an der Spitze von Demonstrationen marschiert und hatte es sich zum Motto gemacht, immer an der Seite der Menschen zu kämpfen. Diese Aktivitäten hatten ihm den Spitznamen menschlicher Dynamo eingebracht. Shinichi war tief traurig darüber, dass ein Mensch wie Asanuma durch den Messerstich eines Terroristen ums Leben gekommen war. Er hasste das grausame Verbrechen und er spürte auch starkes Mitgefühl für den jungen Attentäter, der in den dunklen, blutigen Abgrund des Terrorismus gestürzt war. In jenem Jahr hatte es eine Reihe ähnlicher Vorfälle sinnloser Gewalttaten gegeben, die im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des neuen japanisch-amerikanischen Sicherheitspakts standen. Am 17. Juni hatte sich ein mit einem Messer bewaffneter 20-jähriger Mann Zugang zum Parlamentsgelände verschafft und auf Jotaro Kawakami, Mitglied des Repräsentantenhauses und Berater der Sozialistischen Partei, eingestochen und ihn leicht verletzt. Im folgenden Monat, am 14. Juli, wurde Premierminister Nobusuke Kishi ebenfalls verwundet, als ein 65 Jahre alter Mann, der frühere Kopf einer rechtsgerichteten Gruppe der Vorkriegszeit, ihn mit einem Kurzschwert attackierte. Der Angreifer beging sein Verbrechen in der Absicht, die Regierung zum Überdenken ihres Vorgehens zu zwingen. Der Mann war überzeugt, der Aufruhr über den neuen Sicherheitspakt sei ein Hinweis darauf, dass die Regierung das Land nicht mehr im Griff hatte. Zuerst glaubte niemand, dass die Ermordung des Vorsitzenden der Sozialistischen Partei, Asanuma, die Tat eines 17-jährigen Einzelkämpfers war. Die Polizei, die den Vorfall untersuchte, vertrat die Ansicht, dass andere zwielichtige Gestalten hinter dem Attentat steckten und den Befehl dazu gegeben hatten. Der Verdacht fiel auf Mitglieder einer rechtsgerichteten Organisation, der junge Mann einst angehört hatte. Doch zur allgemeinen Überraschung stellte sich später heraus, dass der Jugendliche das Attentat alleine geplant und ausgeführt hatte, wenngleich ihn die Organisation dabei ideologisch beeinflusst hatte. Es hieß, er sei ein wohlerzogener, sanftmütiger junger Mann mit einem reinen Herzen gewesen. Sein Vater war Offizier in den japanischen Selbstverteidigungsstreitkräften. Seine frühe Jugend war in eine Zeit gefallen, in der die Linke die bloße Existenz der Selbstverteidigungsstreitkräfte scharf kritisierte. Unter diesen Umständen überraschte es überhaupt nicht, dass allmählich eine antikommunistische Einstellung in seinem Herzen gewachsen war. Eines Tages hörte der Jugendliche zufällig die Straßenrede eines Anführers der Rechten. Der Redner erklärte, die Sowjetunion und China würden es darauf anlegen, den Kommunismus in Japan zu verbreiten. Ihre Komplizen bei diesem Bestreben, so behauptete er, seien die Mitglieder der Kommunistischen Partei, der Sozialistischen Partei, der Gewerkschaften, des Sengakuren und anderer Gruppen. Gleichzeitig verwies er auf die Korruption und Degeneration der Politiker der konservativen Parteien und behauptete, Japan befinde sich bereits am Vorabend der Revolution. Er verlangte entschlossenes Handeln, um eine politische Erneuerung herbeizuführen, und rief die japanische Jugend auf, sich zu erheben. Dieser leidenschaftliche, klare und einfache Appell hatte besagten Jugendlichen tief ins Herz getroffen. Er schloss sich freiwillig einer rechtsgerichteten Organisation an und wurde dort aktives Mitglied. In der Zwischenzeit begann die Bewegung gegen den Sicherheitspakt an Zulauf. Der junge Mann nahm an Aktionen der Rechten teil, um die Kundgebungen und Protestaktionen gegen den Sicherheitspakt zu zerstreuen. Er gehörte immer zu den Ersten, die sich auf die Demonstranten stürzten, und wurde häufig verhaftet. Als sich die Bewegung gegen den Sicherheitspakt ausweitete, an Stärke gewann und immer mehr normale Bürger auf ihre Seite zog, rief dies in dem Jugendlichen eine zunehmende Panik hervor. Er fürchtete den Ausbruch einer kommunistischen Revolution. Da die Linke zahlenmäßig weit überlegen war, kam er schließlich zu der Überzeugung, dass es für die Rechten unmöglich sein würde, auf legale Weise die Kontrolle über die Regierung zu gewinnen. Da keimte in ihm die Idee, dass nur die Ermordung der linken Führungspersönlichkeiten Japan davor bewahren könne, kommunistisch zu werden. Der junge Mann war bereits unzufrieden mit den rechtsgerichteten Führern, die davon redeten, ihre linken Gegenspieler zu stürzen, tatsächlich jedoch nie die geringste Anstrengung dazu unternahmen. Verzweiflung und Enttäuschung machten sich in ihm breit und verstärkten seine Panik. Er dachte, es gibt keine andere Wahl. Ich selbst muss sie töten. Der junge Mann erstellte eine Liste mit den Namen verschiedener Politiker, die er als mögliche Attentatsziele betrachtete. Seine Wahl fiel schließlich auf den Vorsitzenden der SPJ, Inejiro Asanuma. Diese Partei hielt er für eine noch schlimmere Bedrohung als die kommunistische Partei. Er war überzeugt, dass sie die Menschen betrog und den Ausverkauf Japans an den Kommunismus betrieb. Die Bemerkung Asanumas bei einem China-Besuch im März des Vorjahres als Generalsekretär der SPJ, dass der amerikanische Imperialismus der gemeinsame Feind Chinas und Japans sei, schien ihm die kommunistischen Tendenzen der Sozialistischen Partei besonders deutlich zu enthüllen. Und doch brauchte der junge Mann eine Art geistiger Unterstützung, um seinen terroristischen Plan zu beginnen und auszuführen. Er musste gewiss geschwankt haben, ob er seinen Plan in die Tat umsetzen sollte oder nicht, als er an das Leid dachte, das er seiner Familie unvermeidlich zufügen würde. Später stellte sich heraus, dass der Jugendliche kurze Zeit vor der Tat ein Exemplar des Buches »These über den Absolutismus des Kaisers und dessen Einfluss« ausgeliehen hatte. Es war von Masaharu Taniguchi, dem Anführer einer als Seicho no Ie, Haus des Wachstums, bekannten religiösen Gruppe verfasst und herausgegeben worden. In dem Buch hieß es, dass Treue das Mittel sei, um mit dem Kaiser eins zu werden. Es wurde behauptet, Selbstlosigkeit ist die Essenz der Treue. Grausamerweise hatten diese Worte die leicht zu beeinflussende junge Seele offenbar dazu angespornt, sich für den Weg des Terrorismus zu entscheiden. Schließlich führte er am 12. Oktober seinen Plan aus. Auf einer Versammlung, bei der führende Persönlichkeiten der drei großen Parteien Wahlkampfreden halten wollten, und zwar zum Auftakt für Japans 29. allgemeine Wahlen, die am 20. November stattfinden sollten. Irreführende Ideologien sind wirklich zum Fürchten. Am 2. November, 21 Tage nach dem Mord an Asanuma, machte der Jugendliche Otoya Yamaguchi seinem kurzen, 17 Jahre währenden Leben ein Ende. Er erhängte sich in seiner Einzelzelle des Klassifizierungszentrums für Jugendliche in Tokio. An die Wand hatte er mit Zahnpasta geschrieben, »Ich diene meinem Land mit 7 Leben. Lang lebe der Kaiser.« In dem Hotelfoyer in Toronto wurde Shinichi bei der Nachricht von dem Mord an Asanuma von einem Gefühl der Hilflosigkeit ergriffen. Offensichtlich hatte der Junge die Wirklichkeit dazu zwingen wollen, sich dem Rahmen seiner eigenen abstrakten Ideale anzupassen. Doch die Wirklichkeit ist unbeständig und voller Widersprüche. Sie entspricht niemals den Maßstäben eines abstrakten Idealismus. Wenn die Ideale eines Menschen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen, dann bringen sie schließlich Ungeduld oder Resignation hervor. Es ist nicht schwierig, sich vorzustellen, dass der junge Mann von Verzweiflung und panischer Dringlichkeit übermannt worden war, als er blindlings zur Gewalt griff und voll und ganz in Kauf nahm, das eigene Leben zu opfern. Die meisten Studenten, die ihre Leidenschaft und Energie in den Kampf gegen das Sicherheitsabkommen gesteckt hatten, waren inzwischen so erschöpft und niedergeschlagen, dass sie die Vorstellung bereits aufgaben, eine Reform erzielen zu können. Obwohl die Ansichten und Argumente der Kontrahenten für und wider das Sicherheitsabkommen einander diametral entgegengesetzt waren, spürte Shinichi, dass sie alle etwas gemeinsam hatten. Er dachte über die Tragödie jener aufrichtigen jungen Leute nach, die von einer großen Reform geträumt hatten, nur um die Hoffnung zu verlieren und auf grausame Weise enttäuscht zu werden. Ihr idealistischer Geist wurde zerstört. Shinichi war sich bewusst, dass die Erschaffung eines neuen Zeitalters nur dann möglich ist, wenn sich die Jugend mit ihrer dynamischen Kraft in der Gesellschaft verwurzelt und dort erblühen darf. Es war Morgen. Ein Kombi rast über die Autobahn. Am Steuer saß Nagayasu Masaki. Das Auto brachte Shinichi und seine Gruppe zum Flughafen, damit sie ihr nächstes Ziel New York erreichen konnten. Ein feiner Schweißfilm bedeckte Masakis Gesicht. Ihr Flug nach New York sollte um 10 Uhr starten, und obwohl sie geplant hatten, das Hotel um 8 Uhr zu verlassen, hatten sie etwa 20 bis 30 Minuten Verspätung, als endlich alle versammelt waren. Masaki tat sein Bestes, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Mit einer Straßenkarte in der einen Hand fuhr er mit hoher Geschwindigkeit zum Flughafen. Aber die Fahrt schien eine Ewigkeit zu dauern. Auf seiner Uhr war es schon 9.10 Uhr. »Sind wir noch nicht da?« fragte Yukio Ishikawa von der Rückbank. »Masaki, das ist nicht die Straße, auf der wir vor 2 Tagen gefahren sind, als wir vom Flughafen kamen«, bemerkte Eisuke Akizuki. Masakis Besorgnis wuchs. Doch soweit er anhand der Karte erkennen konnte, fuhren sie in die richtige Richtung. Er fuhr ein bisschen weiter auf der Autobahn und verließ sie dann. Er hielt an einer nahegelegenen Farm, um zu telefonieren. Er rief den Malton Airport, den heutigen internationalen Flughafen von Toronto, an, um sich zu erkundigen. Die Antwort traf ihn wie ein Donnerschlag. Der Flughafen lag in genau entgegengesetzter Richtung. »Aber auf der Straßenkarte ist ein Flughafen in dieser Richtung eingezeichnet.« »Ja, das ist der Milton-Flughafen, ein Luftstützpunkt der Streitkräfte.« Masaki war bestürzt. Er war absolut davon überzeugt gewesen, dass der Malton Airport in dieser Richtung lag und hatte nicht einen Moment lang daran gedacht, dass es einen anderen Flughafen gab, dessen Name sich nur in einem einzigen Buchstaben davon unterschied. Wenn Shinichi und die anderen Leiter ihren Flug verpassten, dann würde das den gesamten Reiseplan zunichte machen. Außerdem erwarteten viele Mitglieder sie am New Yorker Flughafen. Genauso wie auf Hawaii, als ihm klar wurde, dass niemand gekommen war, um Shinichi und seine Begleiter zu begrüßen, spürte Masaki, wie ihm das Blut in den Adern gerann. Leichenblass kehrte Masaki zum Auto zurück und informierte Shinichi. »Es tut mir leid. Ich habe die falsche Straße genommen. Ich werde sofort umkehren.« Er entschuldigte sich mit einer tiefen Verbeugung, sprang ins Auto, ließ den Motor an und startete mit halsbrecherischem Tempo. Während der Fahrt konnte Nagayasu Masaki hören, wie Yukio Ishikawa und Shuhei Yamadaira sich auf dem Rücksitz unterhielten. »Werden wir es rechtzeitig schaffen? Wenn wir zu spät kommen, werden wir eine Menge Probleme haben.« »Vielleicht schaffen wir es nicht.« Die Worte trafen Masaki ins Mark. Er fuhr noch schneller. »Masaki, du brauchst dich nicht so zu beeilen«, bemerkte Shinichi, der wusste, wie Masaki sich fühlen musste. »Riskiere keinen Unfall. Wenn wir zu spät kommen, dann kommen wir eben zu spät.« Masaki hatte sichtliche Gewissensbisse, dass ihm so ein schlimmer Fehler unterlaufen war. Shinichi wollte sein Schuldbewusstsein wenigstens ein bisschen mildern. Endlich kam der Malton Airport in Sicht. Masaki hielt das Lenkrad fest, entschlossen umklammert, und chantete im Herzen Daimoku. Es war schon ein paar Minuten nach 10, als sie am Flughafen ankamen und zum Abfertigungsschalter liefen. Trotz allem hatten sie die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das Flugzeug noch nicht gestartet war. Masaki rang nach Atem, als er dem diensttuenden Angestellten die Flugnummer nannte. »Das Flugzeug ist gerade gestartet«, informierte der Mann ihn mit einem Ausdruck des Bedauerns. Er war ziemlich jung, anscheinend in den 20ern. Masaki erkundigte sich nach dem nächsten Flug und ob es noch freie Plätze gab. »Der nächste Flug geht um 12.15 Uhr, doch leider sind alle Plätze besetzt. Nach New York sind heute alle Flüge bis zum letzten Flug heute Abend um 22.15 Uhr komplett ausgebucht.« Masaki berichtete sich Shinichi voller Bedauern. Die Gruppe wusste nicht, was sie tun sollte. Masaki ging zum Schalter zurück und erläuterte dem Mitarbeiter dort ihre Lage. »Das ist wirklich ein Problem. Ich werde sehen, was ich tun kann, damit sie so bald wie möglich nach New York kommen.« Nach 2, 3 Anrufen verließ der junge Angestellte den Schalter. Die Gruppe beobachtete mit ängstlichen und besorgten Gesichtern, wie er sich entfernte. »Auf Reisen kann einem alles Mögliche passieren«, bemerkte Shinichi, um die Atmosphäre ein wenig zu entspannen. Doch auch er wollte auf jeden Fall den Mitgliedern, die am Flughafen in New York auf sie warten würden, weitere Unannehmlichkeiten ersparen. Ungefähr 10 Minuten später kam der Angestellte zurück. Masaki sah ihn besorgt an. Der junge Mann sagte mit einem Lächeln: Bitte warten Sie noch ein wenig. Ich kann wahrscheinlich etwas arrangieren. Ein paar Augenblicke später klingelte das Telefon am Schalter. Der Angestellte nahm den Hörer ab, als ob er auf den Anruf gewartet hätte. Dann entspann sich ein recht langes Gespräch zwischen ihm und dem Anrufer, das ganz nach einer Verhandlung klang. Lächelnd legte der junge Flughafenmitarbeiter den Hörer auf und informierte Masaki: Es wird zwar eine andere Fluglinie sein, aber wir haben es geschafft, Sitzplätze für Sie alle zu besorgen. Gut, nicht wahr? Der Flug geht um 12.30 Uhr. Bitte bringen Sie Ihr Gepäck dorthin. Masaki hätte vor Freude in die Luft springen können. Als er Shinichi und den anderen Leitern die Nachricht überbrachte, lächelten sie alle erleichtert. Masaki rief dann den Flughafen in New York an und bat darum, ihre Flugänderung über die Lautsprecheranlage durchzugeben. Shinichi war zutiefst dankbar für die Liebenswürdigkeit des jungen Angestellten. Es war ihre eigene Schuld, dass sie sich verspätet und den Flug verpasst hatten. Der Angestellte war in keiner Weise verpflichtet, sie besonders bevorzugt zu behandeln. Trotzdem hatte er ein warmherziges, persönliches Interesse an ihrer Notlage gezeigt und alles Erdenkliche getan, um einen anderen Flug für sie zu buchen. Außerdem schien er überhaupt nicht darauf aus zu sein, sie spüren zu lassen, dass er ihnen einen großen Gefallen tat. Zusammen mit Masaki ging Shinichi hinüber zu dem jungen Angestellten, um ihm seine tief empfundene Dankbarkeit auszudrücken. »Thank you very much«, sagte er auf Englisch und fuhr auf Japanisch fort. »Ihre Herzlichkeit weiß ich sehr zu schätzen.« Der junge Mann schüttelte lächelnd die Hand, die Shinichi ihm entgegenhielt. Es war ein Handschlag, der den wärmenden Geist der Freundschaft vermittelte. »Gute Reise«, wünschte der Angestellte der Gruppe fröhlich zum Abschied. Shinichi hatte das Gefühl, dass er diesen jungen Mann sein ganzes Leben lang nicht vergessen würde. Es ist einfach, von Nächstenliebe zu reden. Doch einem unbekannten Fremden, der sich in Not befindet, zu helfen, ist schwer. Allzu oft vermeiden es die Menschen, sich in etwas hineinziehen zu lassen und tun so, als würden sie nicht sehen, was vor sich geht. Es mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, doch einem völlig Fremden in der Not zu helfen, ist eine Tat, die menschliches Mitgefühl und Mut erfordert. Die Umsetzung von Idealen wie Weltfrieden und Menschenliebe fängt mit der Art und Weise an, wie jeder Einzelne mit Situationen und Problemen in seiner unmittelbaren Umgebung umgeht. Jedenfalls fand Shinichi es unfassbar mystisch, dass solch ein Mensch erschienen war, um sie aus ihrer Notlage zu befreien. Er spürte deutlich, dass die Mitglieder in Japan Daimoku für den Erfolg seiner Auslandsreise schickten. Während Shinichi über den rührenden guten Willen nachdachte, den der junge Mann ihnen gegenüber gezeigt hatte, startete das Flugzeug. Die strahlenden Herbstfarben der Ahornblätter unter ihnen erschienen ihm außergewöhnlich schön. In seinen Augen schien die riesige Erde, die in rote und goldene Herbstfarben gehüllt war, wie ein leuchtender, reicher, bunter Wandteppich der menschlichen Harmonie, der aus den Fäden der Herzlichkeit gewoben war. Ein erneutes Versprechen für den Weltfrieden erklang in seinem Herzen, wie eine volltönende Glocke.